Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. Bevor ich euch in die Folge entlasse, ein kurzes Wort des Dankes an euch. Wir haben jetzt tatsächlich ja vor ein paar wenigen Folgen erst angefangen, unseren Affiliate-Link zu nutzen und so ein bisschen zu promoten. Und wir haben direkt gesehen, dass diverse von euch das direkt genutzt haben und vielen lieben Dank dafür. Das sind immer ein paar Prozent des Kaufpreises, die quasi in unsere Road to D&D-Kasse gehen, ohne dass euch die Produkte irgendwie mehr kosten. Deswegen mega super nice. Wir werden natürlich hier und da immer mal wieder darauf hinweisen. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes jeder Folge, benutzen den natürlich auf Instagram, in den Stories und so weiter und so fort. Und über den Link in unserer Bio kommt ihr auch entsprechend auf diesen Affiliate-Link. Deswegen, wenn ihr euch mal wieder neuen Stuff zulegen wollt, vielleicht ja sogar die Abenteuer, die wir euch hier vorstellen, dann wird uns das natürlich extrem freuen, wenn ihr diese Chance einfach nutzt und das über diesen Link macht. Wie gesagt, euch kostet das nicht mehr und wir haben ein bisschen was davon und sind super happy außerdem. Vielen lieben Dank nochmal und jetzt damit ab in die Folge. Viel Spaß! Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. Und heute geht es um einen großen Raub. Und wer sowieso unser aller Herzen geraubt hat, ist Christian.
In letzter Zeit sind wir immer ein bisschen netter zueinander.
Nee, also generell nur um das mal klarzustellen, ich bin eigentlich schon immer nett zu dir gewesen. So. Du hast mich dann immer nur in die Pfanne gehauen. Und ich habe das nie angesprochen, weil ich zu schüchtern bin. Aber es hat immer wie 1000 kleine Nadelstiche in meinem Herzen wehgetan.
Okay. Dann versuche ich das nächste Mal noch besser zu machen und 2000 draus zu machen.
So. Aber tatsächlich haben wir heute.
Silence.
Okay, gut, dann bis in 2 Wochen. Ciao.
Tschö.
Es geht tatsächlich heute um einen Raub. Oder eigentlich nicht, aber dazu kommen wir später in dieser Folge. Denn wir wollen ja euch heute wieder ein neues Abenteuer vorstellen, das, wenn ihr tatsächlich gerade an dem Punkt seid, entweder ein Abenteuer abgeschlossen zu haben oder euch das erste Abenteuer tatsächlich gerade sucht und euch so ein bisschen durch die verschiedenen Möglichkeiten der Abenteuer forstet, die von Wizards of the Coast präsentiert werden, dann wollen wir euch heute mal so ein bisschen Dragon Heist oder Waterdeep, also Waterdeep Dragon Heist oder Tiefwasser Drachenraub, heißt es dann auf Deutsch, nehme ich an, vorstellen und ob das etwas für euch sein kann. Oder gegebenenfalls nicht.
Ja. Vielleicht vorneweg, wir haben ja Dungeon of the Mad Mage schon mal vorgestellt. Wie der Name schon sagt, spielt das Abenteuer in Tiefwasser. Eignet sich dementsprechend natürlich zu kombinieren mit Dungeon of the Mad Mage oder mit anderen Abenteuern, die auch ebenso in Tiefwasser spielen. Aber wie ich finde, eignet es sich auch wunderbar, um es direkt mit Phandalin zu verknüpfen. Ich bin mir noch nicht sicher, wo das neue Phandalin-Abenteuer spielen wird, ob da auch irgendwie vielleicht ein Kapitel hoch nach Tiefwasser gehen wird. Aber grundsätzlich vom ersten Phandalin-Abenteuer ist das Abenteuer eine sehr gute Ergänzung beziehungsweise das nächste Abenteuer in der Reihe, was man gut nutzen kann.
Echt? Also, ehrlicherweise habe ich darüber noch nie nachgedacht. Aber
soweit ist es halt nicht da hoch.
Das ist korrekt. Aber ein Punkt würde es ja natürlich bedeuten, dass ihr so ein bisschen die Level skalieren müsstet, weil Drachenraub ist auch ein Level 1 bis 5 Abenteuer.
Das stimmt natürlich. Aber auch da gibt es mittlerweile, haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, ne? Levelanpassung, was es für verschiedene Tools online gibt, um das
Level haben wir zwar schon mal drüber geredet, aber hau doch einfach nochmal raus. Ich meine, wir dürfen uns durchaus wiederholen.
Man könnte dazu zum Beispiel Kobold Fight Club nutzen, wunderbares Online-Tool, wo man dementsprechend schauen kann, wie denn das Challenge-Rating von verschiedenen Monstern nutzen kann, beziehungsweise wie stark das Challenge-Rating gegenüber der eigenen Gruppe ist, die man leitet. Und da, wenn man wirklich ein höheres Level hat, kann man das so ein bisschen aufteilen. Natürlich kann man einfach mehr Gegner hinzufügen. Was ich aber auch immer ein bisschen netter finde, ist einfach die Gegner ein bisschen anpassen. Also sei es darum, dass sie irgendwo anders stehen, vielleicht auf einer höheren Ebene, sei es, dass sie ein bisschen intelligenter im Kampf agieren, auch mal einen Gegner wegschleifen oder einen Gegner vor sich platzieren, damit die anderen nicht mehr schießen können und so weiter. Also da kann man ein bisschen spielen. Das Einfachste ist aber natürlich einfach, statt, ich weiß, dass keine Goblins vorkommen in der Stadt jetzt direkt am Anfang, aber zum Beispiel bei 5 Goblins einfach 3 hinzufügen, um dementsprechend der Gruppe einfach ein bisschen mehr entgegenzuwerfen.
Aber tatsächlich gibt es direkt am Anfang dieses Abenteuers, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, ne, aber weil es auch überhaupt nicht repräsentativ für das Abenteuer an sich ist, aber direkt am Anfang gibt es einen Encounter oder relativ früh gibt es einen Encounter mit durchaus so kleinen Mobs, die wir auch schon mal oder einem Gegnertyp, den du schon mal vorgestellt hast, bei deinen liebsten Monstern bei Monsters of the Multiverse, und zwar die Kenkus. Es gibt einen Kenku-Encounter relativ am Anfang des Abenteuers. Wie gesagt, vollkommen irrelevante Information, weil wirklich vollkommen nicht repräsentativ für das Abenteuer, und ich glaube, das ist auch das einzige Mal, dass man die auf die trifft, wenn ich mich da richtig erinnere. Aber ja, das ist schon ziemlich funny auch. Aber vielleicht, bevor wir da ins Detail einsteigen, und wenn ihr irgendwie jetzt hier gerade diese Folge hört und noch unsere anderen Folge zu den Abenteuervorstellungen noch nicht kennt, wir versuchen natürlich, euch hier so wenig wie möglich zu spoilern. Wir haben jetzt in den letzten Malen das so ein bisschen natürlich ausprobiert, und nach eurem Feedback kam es bei euch ganz gut an, aber wir nehmen natürlich auch immer wieder weiter gerne Verbesserungen entgegen, dass wir so die erste Hälfte so gestalten, dass sie für alle, ob Spieler oder Spielleiter, tauglich ist, und damit ihr am Schluss ein ganz gutes Bild davon bekommt, ob das ein Abenteuer ist, was euch gefallen könnte. Wir versuchen so ein bisschen auf die verschiedene Für und Wider einzugehen, auf die Stilistik des Abenteuers einzugehen, dass ihr halt auch als Spieler entscheiden könnt, ob das etwas ist, wo ihr als Spieler Bock drauf hättet, und gegebenenfalls auch, ob, wenn da irgendwelche Eigenschaften drin vorkommen könnten, die euch bei der Charaktererstellung beeinflussen könnten. Die zweite Hälfte der Folge oder den zweiten Teil der Folge wollen wir dann so ein bisschen konkreter für Spielleiter organisieren. Keine Angst, wir sagen das dann konkret an, wenn es mehr so in diese Spielleiter-Thematiken reingeht, dass wenn ihr tatsächlich Spieler seid und euch nicht spoilern lassen wollt, ihr schlicht und einfach den zweiten Teil der Folge skippen könnt und euch so dann weniger spoilert, weil da werden wir tatsächlich hier und da in ein bisschen detailliertere Sachen reingehen, die mit Sicherheit für die Spieler eher als Überraschung gelten sollen. Und da, wenn ihr euch nicht spoilern lassen möchtet, müsstet ihr dann quasi schon mal bis zur nächsten Folge skippen oder beziehungsweise dann mal wieder 2 Wochen warten. So ein bisschen als Regeln erklärt, wie das jetzt hier zu laufen hat.
Ja, man muss auch dazu sagen, wenn wir jetzt wirklich auch hier von Dragon Heist sprechen, ich finde, also ohne jetzt direkt ins Detail zu gehen, aber der größte Vorteil für mich bei diesem Abenteuer ist, dass man es als Spieler gerne nochmal spielen kann. Dadurch, dass man so flexibel ist, wie denn das Abenteuer im weiteren Verlauf sich entwickelt, ohne jetzt irgendjemanden zu spoilern, aber man könnte theoretisch in 4 verschiedene Richtungen gehen, dementsprechend werden auch 4 verschiedene Sachen passieren. Man wird beim ersten Durchlauf natürlich nur den einen Weg gehen, dementsprechend 3 andere Wege sind noch offen. Also könnte man, wenn man es denn mit dem Spielleiter richtig abstimmt, dann das ganze Abenteuer nochmal spielen, und man hat auch das zweite Mal noch Spaß als Spieler.
Das stimmt. Aber gehen wir doch erstmal aufs Setting ein. Also, wir, wie der Name Tiefwasser Drachenraub schon vermuten lässt, spielt das Abenteuer zu 99% in Tiefwasser. Tiefwasser bietet auch eine ganze Reihe an Möglichkeiten, um dann ein komplettes Abenteuer über 5 Level hinweg stattfinden zu lassen. Denn Tiefwasser ist tatsächlich eine der größten, oder ich glaube sogar die größte Stadt an der Schwertküste. Sprich, ihr habt da eine, alles, was ihr als Großstadt halt irgendwie, oder was ihr da vermutet. Ne? Also ihr habt einen florierenden Handel, ihr habt große Viertel mit einem eigenen Ökosystem. Sorry. Und in denen ihr euch bewegen könnt und so weiter und so fort. Ihr habt dubiose Hafenviertel, ihr habt Aristokraten, ihr habt Verwaltung, ihr habt Gewaltenteilung, ihr habt auch sowas wie eine Polizei, ihr habt Regeln in der Stadt, an die ihr euch zu halten habt. Das ist schon, wie gesagt, das ist eine wirklich ernstzunehmende Stadt, in der ihr dann da seid. Und innerhalb dieser Stadt geht es bei diesem Plot darum, und das ist sozusagen die Prämisse dieses Abenteuers oder auch den namensgebende Fall, dass es darum geht, dass ein riesengroßer Schatz verschwunden ist der aus hinterzogenem Geld dann generiert wurde und dann halt verschwunden ist. Und jetzt ganz, und ihr werdet sozusagen mit auf die Fährte dieses Schatzes gesetzt und ihr sollt dann diesen Schatz finden. Während des Abenteuers merkt ihr aber, dass ihr natürlich nicht die Einzigen seid, die hinter diesem Schatz her sind. Und so beginnt ihr das hier quasi dann innerhalb dieser Stadt so ein bisschen dieses Spielen mit diversen unterschiedlichen Interessensgruppen habt. Ihr werdet ganz viele unterschiedliche Interessensgruppen auch kennenlernen und da in die Tiefen reingehen können. Und da gibt es dann ganz verschiedene Möglichkeiten, wie ihr weiter vorgeht. Ihr merkt, es ist ein extrem urbanes Abenteuer. Und wenn ihr, ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal beim du hast es eben auch schon angesprochen, beim Thema Underdark, wenn ihr eine Gruppe seid, die sehr viel Wert so auf Exploratives legt, also ihr wollt irgendwie in unterschiedliche Bereiche der Welt reisen, unterschiedliche Bereiche der Schwertküste reisen, könnt ihr das in der Theorie natürlich auch in diesem Abenteuer tun, aber es ist vollkommen unzweckmäßig. Denn das Abenteuer ist wirklich darauf ausgelegt, dass ihr fast ausschließlich innerhalb von Tiefwasser unterwegs seid. Das ist schon mal sozusagen der erste Tipp, wenn ihr nicht Bock auf so diesen urbanen Kontext habt, dann ist Tiefwasser Dragon Heist Drachenraub nicht unbedingt euer Abenteuer.
Ich finde es auch gut, dass du jetzt zu der Folge einfach die D&D-Hintergrundmusik zu Tiefwasser schreiende Nachbarkinder angemacht hast. Gefällt mir sehr gut alles. Oh,
das tut mir sehr leid.
All good. Aber wo wir gerade von Tiefwasser sprechen, ich glaube, das ist auch ein guter Punkt. Wir haben es bei Dungeon of the Mad Mage ja schon ein bisschen angesprochen. Man wird hier eigentlich sehr gut durchgeleitet als Spieler durch dieses ganze Abenteuer, wenn der Spieler denn alles richtig macht. Da kommen wir natürlich nachher noch mal zu. Aber ich finde, du könntest theoretisch dieses Abenteuer auch ein bisschen ziehen. Also wenn die Spielergruppe ab und zu mal Lust hat, aus Tiefwasser rauszukommen, um irgendwie einen Nebenauftrag zu erledigen oder sonst was. Dadurch, dass Tiefwasser wirklich so die Homebase der Spieler ist und sich alles, wie du schon sagtest, um Tiefwasser dreht, kann man das natürlich auch nutzen. Also man kann da schon ein bisschen flexibel als Gruppe sein und muss nicht unbedingt Dragon Heist von A bis Z durchspielen, sondern man kann vielleicht noch einfach 2-3 Abenteuer reinwerfen. Hängt natürlich aber auch so ein bisschen vom Gusto der Spieler ab. Also wenn ihr jetzt durchziehen wollt, klar, macht Sinn. Wenn ihr aber irgendwie nach ein paar Sessions merkt, wir kommen gerade nicht so weiter, wir würden gerne noch mal was anderes machen, kann man wunderbar nutzen.
Definitiv. Sozusagen die generelle Stilistik wird auf jeden Fall dann für diesen Plot auf jeden Fall dann da auch stattfinden. Weil du es gerade angesprochen hast, möchte ich auf eine andere Charakteristik eingehen, die für Spieler als auch Spielleiter notwendig ist zu verstehen, um so ein bisschen dieses Abenteuer für sich bewerten zu können, finde ich. Ich habe das Abenteuer damals als Spieler gespielt und mich dann im Nachhinein so ein bisschen mit dem Abenteuer an sich auseinandergesetzt. Dein Stichwort oder das Stichwort, auf das ich gerade getriggert bin, war nicht mehr weiterkommen. Denn wir reden von einem Abenteuer, was jetzt nicht unbedingt sandboxig ist. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr irgendwie einfach in der Stadt seid und ihr könnt einfach nach rechts und links laufen. Also muss man auch mit einem Sternchen sehen. Also natürlich könnt ihr euch in der Stadt frei bewegen und einfach auch werdet auch dazu ermutigt, euch in der Stadt die Stadt so ein bisschen auszukundschaften. Aber es ist jetzt nicht so, dass ihr irgendwie in so einer freien Welt seid, dass das Abenteuer in dieser freien Welt spielt, wo ihr einfach noch, keine Ahnung, nach rechts und links reisen sollt. So, ne? Wie gesagt, ist da relativ stringent, aber ein zentrales Element dieses ganzen Abenteuers ist so Intrigen aufdecken und so investigativ sein. Und nicht sowas wie primär kämpfen. Also nicht, dass wir sind weit entfernt, obwohl wir auf einem sehr konzentrierten Raum sind, wir sind weit entfernt von so einer Dungeon-Crawler-Mechanik, wo ihr die ganze Zeit euch nur von Raum zu Raum kämpft, sondern es geht sehr viel darum, okay, was ist die Motivation von den verschiedenen Interessensgruppen, wer möchte wen ausstechen, mit wem haben wir es überhaupt zu tun, das nachzuempfinden und so weiter und so fort. Also wenn ihr so ein bisschen Rätselspaß habt und so ein bisschen motiviert seid, dann so hinter die Intrigen von so, hinter Intrigen zu kommen, rauszufinden, was den einen oder anderen irgendwie motiviert in so Geschichten, dann ist das euer Jam. Dann ist das hier genau das Abenteuer, was ihr wollt. Ich muss ehrlicherweise gestehen, dass wir damit als Spielergruppe sehr, sehr gefordert waren. Also gerade wenn ihr auch zum Beispiel eine Gruppe seid, wie wir es damals waren, die sehr unregelmäßig zusammenkommt, dann fanden wir das für uns extrem herausfordernd, diese ganzen Nuancen von Aussagen und Informationen, die wir von unterschiedlichen Leuten bekommen haben, immer im Kopf zu behalten, sodass wir uns tatsächlich irgendwann gezwungen sahen, eine Mindmap zu bauen. Das habe ich sonst auch noch nie bei einem anderen Abenteuer gemacht, aber um diese ganzen Informationen, die wir bekommen haben, zu verorten und interpretieren zu können, haben wir uns dann wirklich einfach von einem Mindmap gesetzt und da halt einfach alles zusammengesammelt. Hat dann auch wirklich extrem viel gebracht und hat uns auch noch gut nach vorne gebracht, aber da ohne wäre es wahrscheinlich echt eng gewesen. Und wenn ihr halt eher eine Gruppe seid, die irgendwie stringent von A nach B will und irgendwie sich railroadig durch so ein Abenteuer führen lassen möchte, ohne dass ihr da irgendwie viel zutun möchtet, dann ist vielleicht ein anderes Abenteuer ein bisschen oder bietet den Spielern als auch den Spielleitern ein bisschen besseres Futter. Natürlich auch hier, der Spielleiter hat alle Macht, das irgendwie entsprechend zu steuern und zu beeinflussen. Die generelle Stilistik des vorgeschriebenen Abenteuers ist aber tatsächlich eher, dass die Spieler viel Detektivarbeit leisten.
Was auch man auch umgehen kann, aber grundsätzlich ist es so ausgelegt, das stimmt. Man muss aber auch dazu sagen, da wirft einem das Abenteuer so ein bisschen auch Steine in den Weg, vor allem für den Spielleiter. Ich finde, man hätte es deutlich leichter lösen können. Also man muss ja fast schon als Spieler, und das ist vielleicht auch ein Tipp an die Spieler, ihr müsst diese Detektivarbeit so ein bisschen forcieren. Wenn ihr tatenlos einfach rumsitzt und Sachen geschehen lasst um euch herum, dann kommt ihr nicht wirklich weiter, sondern ihr müsst wirklich auch, wo wir beim Thema Regeln brechen sind, macht das, um im Abenteuer weiterzukommen. Ich weiß, das ist nicht unbedingt beschrieben, aber die Aussetzung bzw. die Auslegung von den verschiedenen anderen NPCs und wie ihr euch mit diesen auseinandersetzt, da müsst ihr schon einen gewissen kreativen Weg gehen, um im Spiel bzw. der Kampagne weiterzukommen.
Unbedingt. Und was halt auch in Dragonheist, finde ich, so krass ist, wie in wenig anderen Abenteuern ist, wie soll man es sagen, die Geschichte entwickelt sich halt auch ohne euch. Das ist das, glaube ich, auch, was du so ein bisschen gerade angeschnitten hast. Ne? Also wenn ihr meint, so dass ihr euch einfach nur so quasi den Informationen entziehen könnt und irgendwie was anderes machen wollt, und das vielleicht auch generell, wenn ihr eine Gruppe seid, die auch wieder so das, ich sag mal, Oberthema explorativ seid, aber jetzt gar nicht, weil ihr irgendwie viel reisen möchtet, sondern einfach, weil ihr viel ausprobieren möchtet und ihr möchtet auch irgendwie so ein bisschen frei in der Ausgestaltung des Abenteuers sein und ihr wollt irgendwie rechts und links irgendwie auch Sachen erleben und irgendwie Ideen ausspielen, die vielleicht jetzt gar nicht was mit dem primären Plot zu tun haben und so weiter und so fort. Auch dann werden euch andere Abenteuer besser gefallen, weil Zeit ein Faktor in diesem Abenteuer ist. Wenn diese unterschiedlichen Interessensgruppen, von denen ich eingangs gesprochen habe, werden halt auch Dinge ohne euch tun. Und ihr als Spielleiter seid halt auch dazu angehalten, dass natürlich, also dass diese Zeitkomponente natürlich etwas ist, was ihr in eurem Spielleiter-Dasein mit einberechnet sozusagen. Und dann finden halt die Spieler an dem einen Ort eine andere Szenerie vor, als wenn sie heute dahin gehen, als wenn sie in 3 Tagen dahin gehen, weil halt zwischenzeitlich da irgendwas passiert ist. Und wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr halt eigentlich Leute irgendwie Bock drauf habt, dann einfach mal, ja, okay, komm, wir verbringen das den morgigen Tag halt irgendwie im Hafenviertel und machen unsere eigene Drogenküche auf, keine Ahnung, ist das super cool. Also ich mag so Spieler, also Spielergruppen eigentlich immer sehr gerne, die dann halt immer so.
Wie kommst du jetzt auf das Beispiel?
Erzähle ich dir gleich, hat tatsächlich sogar einen relevanten Bezug. So Abenteuergruppen, die dann halt irgendwie sich so einen eigenen Plot sozusagen bauen, finde ich erstmal halt aus einer kreativen Ebene ganz cool, aber ist für das Abenteuer nicht unbedingt das Zweckmäßige. Warum ich auf das konkrete Beispiel komme, erzähle ich dir. Und zwar, es gibt diese wahnsinnig gute Story. Ich glaube, das war sogar Jan, der das mal erzählt hat, der hier auch schon mal Gast war im Podcast, dass der mal eine Gruppe geleitet hat für Lost Mines of Phandalin, also verlorene Minen von Phandalin, das, was wir in unserer ersten Folgen für diese Abenteuer schon vorgestellt haben, oder dass das Einsteigerabenteuer eigentlich ist. Und innerhalb dieses Abenteuers, ohne da jetzt irgendwie in, da jetzt auch in großes Detail zu gehen und keinem irgendwelche Inhalte zu verraten, geht es darum, dass die Spieler irgendwann an einem bestimmten Punkt in einem ein Chemielabor finden. Und das hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Plot an sich zu tun. Also es ist einfach so eine Side-Information und dann sollen die doch irgendwie weiter wieder raus und irgendwie so einen Typen verfolgen. Er mal eine Gruppe geleitet hat, die dann einfach den Typen, den sie eigentlich verfolgen sollen, einfach ziehen lassen haben und einfach diesen Chemieschrank da, hat der Druide dann halt irgendwie angefangen, mit diesem Chemieschrank halt irgendwelche Drogen zu produzieren und dann haben die da halt angefangen, halt so ein Drogenlabor aufzuziehen und dann halt das nahegelegene Dorf von den eigenen Drogen abhängig zu machen. Der Spielleiter ist natürlich dann vollkommen ausgeflippt, weil der halt seinen kompletten Plot in die Tonne hauen konnte, hat dann aber stattdessen so Drogenkriege auf einmal dann mit so benachbarten Drogen-Kingpins fingiert und so Geschichten. Das ist natürlich auch sehr, sehr nice.
Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass hier jetzt einfach sehr viele Spieler das als Aufgabe sich nehmen werden und damit ihren DM nerven werden. Aber gut.
Ja, Grüße gehen raus an alle Spielleiter.
Für Tipps zu Drogenlaboren einfach an Lars wenden.
Yes, einfach auf Instagram schreiben. Road to D&D, ihr wisst Bescheid. aber zurück zu Dragon heißt an sich, die nochmal so ein bisschen die Stilistik sozusagen abgerappt. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf so ein bisschen Forschen und der Tiefarbeit, natürlich sind da auch spektakuläre Kämpfe dabei, gar keine Frage, ne? Also um das jetzt mal so ein bisschen zu relativieren. So Bock auf so die urbane Gegend von Tiefwasser habt, die natürlich unfassbar viel zu bieten hat, dann ist das was für euch. Und ein weiterer Faktor, den ich gerne noch mit reinbringen würde, dass wenn ihr jetzt vielleicht nicht Einsteiger seid und euch auch in dieser ganzen D&D-Lore so ein bisschen beschäftigt habt und so weiter und so fort, gibt es, finde ich, kein anderes Abenteuer. Ich muss kurz überlegen, ob ich lüge, aber mir fällt zumindest gerade spontan kein anderes Abenteuer ein, was euch ermöglicht, mit so vielen legendären Charakteren der D&D-Welt oder der D&D-Lore in Kontakt zu kommen.
Ja. Absolut. Was es auch und abseits von den Charakteren auch zu den Fraktionen sehr spannend macht, ich habe gerade eben über anschließendes Abenteuer gesprochen, das eignet sich natürlich auch wunderbar als erstes Abenteuer für irgendeine D&D-Gruppe, die sonst noch nicht so wirklich in den Vergessenen Reichen unterwegs war, weil erstens die Charaktere, wie du gerade schon angesprochen hast, man trifft extrem viele bekannte Charaktere, die aber auch wirklich nicht nur in Tiefwasser eine Rolle spielen, sondern auch komplett in Faerûn eine Rolle spielen. Aber auch bei den Fraktionen, wo wirklich sehr viele bekannte Fraktionen vorkommen werden in diesem Abenteuer, macht es durchaus Sinn, dieses Abenteuer als erstes Abenteuer zu spielen, da dann so ein bisschen das World-Setting schon gesetzt ist.
Definitiv, das ist ein sehr guter Punkt.
Und wenn wir gerade beim World-Setting sind, vielleicht auch noch eine kleine Anmerkung. Wie ihr die Stadt Tiefwasser nicht nur als Spielleiter, sondern auch als Spieler dann durchlebt und wie ihr euch da verhaltet, es hängt ein bisschen davon ab, wo ihr Bock drauf habt. Weil es wird der Zeitpunkt kommen, wo ihr theoretisch auch mit so Sachen wie Steuern und so weiter konfrontiert werdet. Sprecht mit eurem Spielleiter, ob ihr da Bock drauf habt. Ich fand das, ja, sagen wir so, ich fand es schwierig für den Spielfluss. Es gibt aber bestimmt auch Gruppen, die da Bock drauf haben über das Setting, wo wir wieder beim Thema Geschäfte, ob jetzt ein Drogenlabor, eine Taverne oder was auch immer ist. Aber Geschäfte haben in D&D natürlich auch eigene Regeln. Und ihr müsst euch da an bestimmte Sachen halten. Und ihr werdet auch mit Sachen konfrontiert, müsst Geld zahlen, wie jetzt Steuern und so weiter, müsst Waren einkaufen. Das kann man sehr ausschlachten. Man kann es natürlich aber auch relativ simpel halten. Also da vorher einmal abklären mit dem Spielleiter, haben wir da Bock drauf oder nicht, dann ist es für euch einfacher und für euren DM einfacher, was er vorbereiten muss in der Hinsicht.
Auf der anderen Seite, also ja, vor allen Dingen irgendwie, ich glaube, es gibt jetzt nicht so super krass viele Menschen, die einfach intrinsisch Bock auf Bürokratie haben.
Aber Steuern macht Spaß. Also ich kenne ja, eigentlich richtig. Keinen, der Steuern scheiße findet.
Ne, ist schon ein guter Punkt. Das ist natürlich eine Charakteristik dieser Stadt, die auch, ich sag mal, gewollt ein bisschen einen nervigen Faktor in dieses Abenteuer bringt. Ich würde, selbst wenn die Spieler sich dafür aussprechen, dass es minimiert werden soll, würde ich, glaube ich, als Spielleiter das trotzdem immer so ein Teil mit reinfließen lassen, wie gesagt, weil es natürlich diesen Charakter, so einen gewissen Effekt mit sich bringt, den man halt bei den Spielern auch erreichen möchte, ne? Dass man sich halt irgendwie in diese Bürokratie auch reinbegibt. Ja, tut das dem Spielfluss gut? Glaube ich nicht, aber es ist halt, wie gesagt, auch so das Commitment, dann halt in dieser Stadt zu sein, das definitiv.
Ja. Ja, also wie gesagt, ich würde es nicht rausnehmen, aber man kann es deutlicher vereinfachen, als im Buch beschrieben ist.
Das definitiv. Gut, ich glaube tatsächlich, dass wir einen ganz guten Überblick gegeben haben, gerade so allgemein, worum es in dem Abenteuer geht, oder? Es fällt mir gerade nichts ein, was wir noch so zusätzlich als Information mit reingeben könnten.
Ich würde sagen, ja, vielleicht noch ein finaler Satz. Es geht natürlich nicht um einen Heist. Also da, wenn ihr jetzt irgendwie Ocean's 11 erwartet, not gonna happen. Leider.
Leider ja, das ist tatsächlich der Fall. Ja.
Dafür dann natürlich Keys from the Golden Vault spielen. Macht auch sehr viel Spaß, aber hier leider nicht der Fall.
Genau. Und dementsprechend würde ich sagen, dann springen wir doch jetzt mal in den zweiten Teil dieser Folge, in dem wir ein bisschen mehr ins Detail gehen und euch als Spielleiter noch vielleicht das ein oder andere Teil mitgeben können, die ein oder anderen Erfahrungen, die wir gemacht haben oder den ein oder anderen Tipp, wie man vielleicht auch gerade diesen potenziell dann doch relativ herausfordernden Spielfluss etwas streamlinen kann, weil das kann tatsächlich, ja, würde ich auch behaupten, bietet Dragon Heist Fallstricke wie sonst kein anderes Abenteuer, ja, wenn man da nicht aufpasst.
Ja, bin ich bei dir. Wobei man auch dazu sagen muss, ich finde, das Abenteuer hält schon sehr gut so deine Hand, ne? Also es führt dich schon sehr gut durch das Abenteuer. Auch für Beginner, Spielleiter finde ich es jetzt nicht irgendwie zu schwer oder so. Kann man wählen und kann man gut irgendwie durchleben mit seiner Gruppe. Aber man muss gewisse Sachen so ein bisschen ändern. Also ich glaube, so mal abgesehen vom Setting her, vielleicht nur als Tipp, the most obvious one, so, ne? Tiefwasser müsst ihr lebendig gestalten und die NPCs, die in Tiefwasser leben, müsst ihr auch lebendig gestalten, damit die Spieler sich einfach in Tiefwasser nicht nur pudelwohl fühlen, sondern dass für sie einfach so eine, ja, attraktive Gegend ist, wo sie auch gern wieder rein irgendwie wollen, jede Woche, wenn ihr spielt, ne? Also Tiefwasser muss wirklich, sei es jetzt von dem Geschäft um die Ecke, sei es von dem Marktschreier und so weiter, ihr müsst es schaffen, da wirklich eine lebendige Atmosphäre zu schaffen. Wenn ihr das geschafft habt, dann ist das schon die halbe Miete. Gleichzeitig aber bei gewissen NPCs würde ich mich zurückhalten. Ich habe es gerade eben angesprochen bezüglich Detektivarbeit. Mein Riesenproblem an diesem Abenteuer und was es, glaube ich, für gewisse DMs deutlich schwerer machen wird, wenn sie sich komplett dran halten, Thema Detektivarbeit, wenn sich die Spieler zurücklehnen wollen, dann können sie das machen. Und das ist mein Problem bei dem Abenteuer, weil theoretisch werden gewisse Sachen auch einfach von der Stadtwache untersucht und von anderen Fraktionen untersucht. Und theoretisch müssten die Spieler sich gar nicht daran beteiligen. Deshalb würde ich so machen, jedes Mal, wenn irgendwas untersucht werden soll, NPC nehmen, zu den Spielern hingehen, die Spieler bitten, das zu untersuchen, damit sie auch wirklich den Auftrag haben, beziehungsweise die Intention, das zu untersuchen. Ansonsten kann es passieren, dass ihr euch was überlegen müsst, wie die Spieler dann an Informationen kommen.
Ja, das ist definitiv eine der Schlüsselprobleme. Ich sag mal, generell das Oberthema Informationsmanagement, ne? Also die Spieler werden dadurch, dass sie auch wenn sie aktiv werden, werden eine riesige Menge von Informationen über sie hereinbrechen. Und falls jetzt noch Spieler zuhören, dann ab jetzt wird's richtig spoilerig. Deswegen, wir sehen uns in 2 Wochen. Bis dahin. Aber die oder wir hören uns in 2 Wochen, sagen wir so. Denn ihr werdet permanent vor einer oder vor der großen Herausforderung stehen. Dass, oder ihr als Spielleiter werdet vor der Herausforderung stehen, dass ihr mit den 4 Parteien, die hinter diesem Schatz her sind, spielen müsst und diese 4 Parteien sich gegenseitig die ganze Zeit behaken und bekriegen, mehr oder weniger. Und die Spieler natürlich eine weitere Partei sind, die damit reingezogen wird. Nichtsdestotrotz, aber ja vor allen Dingen auch so ein bisschen außenstehend in dem Krieg zwischen diesen anderen Gruppierungen die ganze Zeit ist. Und das ist für die Spieler tatsächlich teilweise extrem schwer auseinanderzuhalten. Wenn ihr als Spielleiter nicht dauernd darauf hinweist, dass die Gruppierungen irgendwie Uniformen tragen, die zusammenpassen oder die man schon mal gesehen hat oder irgendwelche Tattoos am Hals haben oder was auch immer, sodass die Spieler über die die Zeit hinweg verstehen, ah, okay, die Leute, die wir da gesehen haben, die Leichen, die dort lagen und die Leute, die uns damals da besucht haben, die gehören anscheinend zu einer Gruppierung, sprich, aus den Informationen, die wir von diesen drei, in diesen drei Momenten gesammelt haben, die können wir dieser einen Gruppe zuordnen. Das muss sehr, sehr deutlich gemacht werden. Wenn das den Spielern nicht klar wird, werden sie nicht verstehen, gegen wen sie hier vorgehen oder mit wem sie hier wetteifern. Und das war für uns damals ein riesengroßes Problem.
Ja, beziehungsweise man kann es auch ein bisschen anders lösen und einfach nicht unbedingt alle Gruppierungen mit reinnehmen. Was ich festgestellt habe, ist, wenn du, sag ich mal, einen Widersacher dir nimmst und den wirklich als zentralen Hauptantagonisten durchspielst, von vorne bis hinten und den vielleicht sogar ein bisschen früher auftreten lässt in diesem Abenteuer, macht das meiner Meinung nach, gerade wenn man es einfach halten will, deutlich mehr Sinn als dieses Riesenkonglomerat an erstens Fraktionen, aber gleichzeitig auch NPCs, weil die Spieler, wie du eben schon sagst, mit Mindmaps und Co., teilweise werden Spielgruppen, die das nicht gewohnt sind, einfach überfordert sein. Und sie werden nicht wissen, okay, wo können wir jetzt Informationen herbekommen, die wichtig sind und welche Informationen sind vielleicht unrelevant. Dementsprechend kann man sich darauf fokussieren. Man muss es natürlich nicht machen. Ich würde aber empfehlen, wie gesagt, diesen Hauptantagonisten auszuwählen und als Spielleiter auszuwählen und das Ganze nicht dem Zufall bzw. den Spielern überlassen, je nachdem, für welche Aktion sie sich entscheiden. Es macht es für den Spielleiter deutlich einfacher.
Und weil du es gerade angesprochen hast, auch noch ein weiterer Tipp für das Abenteuer. Gerade wenn ihr eine Gruppe habt, ich habe es eben schon angesprochen, die jetzt nicht irgendwie jede Woche zusammenkommt, ne, sondern ihr, keine Ahnung, schafft es irgendwie alle paar Monate mal irgendwie zusammenzukommen, das Abenteuer weiterzuspielen. Es gibt meines Erachtens einen Faktor, der bei D&D immer ein bisschen Probleme mit sich bringt. Und bei Dragon Heist ganz besonders dazu führen kann, dass die Spieler auf die Nase fallen. Und das ist, wenn NPCs lügen. Einfach weil sie irgendeine Intrige voranbringen wollen oder weil sie halt einfach Lügner sind. dann einen NPC zu installieren, dem die Gruppe per se erstmal nicht aktiv misstraut. Und über diesen NPC dann die Gruppe anzulügen mit irgendeiner Information, kann ganz schnell nach hinten losgehen, weil es ganz, ganz schwierig für die Gruppe sein wird, diese Lüge als eine solche zu identifizieren. Und das kann maximal zu Verwirrung führen, weil der Punkt ist, keine Ahnung, wenn ihr als Spielleiter irgendwie versucht, das deutlich zu machen, dass der Typ irgendwie shady ist, keine Ahnung, er gibt den Spielern irgendwie eine Information, guckt dabei aber verschämt zur Seite oder keine Ahnung was. Ne, gibt halt irgendwie so Zusatzinformationen, die bei den Spielern schon so eine Reaktion auslösen soll, dass die halt irgendwie dem Typen misstrauen oder zumindest der Information misstrauen. Dann landet diese Information irgendwie auf einem Notizenpapier. Und dann gehen die Wochen ins Land und dann kommt man irgendwie nach einem Monat wieder zusammen, um weiterzuspielen. Aber diese Zusatzinformation, dass da ja, oder dieses Zusatzgefühl, dass diese Information ja vielleicht nicht valide sein könnte, ist zu dem Zeitpunkt vergessen und fließt einfach komplett gleichwertig in die anderen Informationen auf diesen Notizzetteln ein. Und jetzt könnte man natürlich sagen, jo, dann ist das ja so ein bisschen ein Problem der Spieler, wenn sie halt irgendwie ihre Notizen nicht gut machen. Jo, aber ihr könnt damit einfach, aber das sind dann, gerade bei Dragon Heist, lauft ihr dann damit Gefahr, dass die Informationen, die sie haben, falsch interpretiert werden und sie einfach das Abenteuer nicht voranbringen. Und das ist dann gerade für Dragon Heist echt super tödlich. Also nicht tödlich im Sinne von Charaktertod, sondern im Sinne von Tod des Spielspaßes. Das ist bei uns ein paar Mal passiert und das hat echt immer dazu geführt, dass der Spielleiter sehr, ich sag mal, uns in die richtige Richtung treten musste, damit wir wieder dann auf den richtigen Pfad gekommen sind. Oder schlicht und einfach dann so Sachen passiert sind wie, keine Ahnung, die örtliche Wache kam vorbei und hat gesagt, uns wurde gesagt, dass sie den und jenen festgenommen haben, weil der ein Lügner ist, jetzt mal ganz dumm gesagt. Dann wurde uns klar, okay, die eine Information hatten wir doch von dem, sprich, vielleicht ist die gar nicht so relevant. Ne? Also das war sehr, sehr schwer für uns als Spieler zu interpretieren. Und da würde ich sehr aufpassen, wenn man mit lügenden NPCs spielt.
Ja, beziehungsweise wenn du gerade von NPCs redest, es macht durchaus Sinn, die Spieler mit den NPCs so ein bisschen zu leiten. Also sei es mit Clues, Aufgaben oder halt eben, wie du schon sagst, wirklich darauf hinweisen, wenn ein NPC lügt, dann musst du es ja auch gar nicht so offensichtlich machen. Du könntest ja auch einfach jeden Deception-Wurf machen lassen bei diesem Spieler immer wieder, bei dem NPC immer wieder. Dass wirklich dann selbst der nicht so hellste Spieler merkt, okay, irgendwas stimmt da nicht, ne?
Ja, aber weißt du, dann hast du auch wieder das. Ja, genau, aber dann hast du das Problem, dann failen wieder alle. Und dann ist halt so, ja, geil, ich wollte euch eigentlich die Informationen geben, dass der Typ super shady ist und jetzt kann ich sie euch aber nicht geben.
Ich dir recht, aber ich meine, ich will jetzt
aber nicht machen.
Will jetzt nicht Metagaming, ne, aber jedes Mal, wenn du das wirklich mehrmals wiederholen lässt, dann, ja.
Also ja, aber am Schluss hast du die Information halt nicht, ne? Und im Zweifelsfall geht's ja auch nicht darum, dass der einfach, dass das, was er erzählt, einfach in der Form oder einfach im Gegenteil stimmt und er euch einfach angelogen hat, sondern es ist halt einfach nur ein bisschen anders als das, was er erzählt hat. Und dass der Typ dann shady ist, ist gar nicht die Information, die er eigentlich braucht, die die Spieler eigentlich brauchten, sondern es geht eigentlich darum, dass die Wahrheit viel wichtiger wäre für die Spieler. Und das ist halt einfach so dieser Punkt, der hilft dir halt auch nicht so ein generelles Misstrauen, sondern die Spieler brauchen nun mal einfach diese freaking Information.
Ja, da gebe ich dir recht. Aber du, wie gesagt, du kannst es schon ein bisschen steuern. Sei es, wenn du merkst, okay, die rennen gerade in die andere Richtung, wirst du halt einen anderen NPC rein von einer anderen Fraktion oder einen Widersacher und der das nochmal richtig stellt. Oder den Leuten irgendwie mitteilt, hey, der Typ ist ein bisschen shady, ich würde nicht alles glauben, was er sagt.
Und vielleicht da gerade auch nochmal drauf, so ein bisschen das, oder so ein kleiner Tipp auch nochmal an der Stelle. Das Abenteuer beginnt damit, dass die, oder relativ am Anfang, dass die Spieler den Sohn, ich weiß nicht mehr, wie er mit Vornamen heißt, aber den Never Ember, oder auf Deutsch heißt er den Nieglut-Sohn, befreien. Und der auch immer mal wieder von den Spielern dann besucht wird oder der immer mal mit den Spielern immer wieder auf über den Weg läuft. Der dieser Niglut-Sohn stellt sich im Verlaufe des Abenteuers als Teil der Hafner heraus. Und falls ihr einen Spieler dabei habt, der entweder auch Hafner ist oder zumindest den Hafnern irgendwie sich den Hafnern positiv gegenüber darstellt, ist das eine wunderbare Verbindung, um den Spielern, den einen Spieler, dem Rest der Abenteuergruppe halt Informationen zukommen zu lassen. Die Hafner sind bekanntermaßen so eine Geheimtruppe. Und deswegen seid ihr als Spielleiter jetzt auch nicht unbedingt gezwungen, eine logische Begründung dafür zu finden, warum jetzt eben dieser Never-Ember-Sohn diese Information hat, weil das schlicht und einfach aus dem Netzwerk der Hafner kommt. Und dann wird zum Beispiel uns hat der Spielleiter dann damit gespielt, dass irgendwie nachts dann halt irgendwie so ein Papiervogel ins Fenster des Hafner-Kollegen fliegt und darin dann Informationen stehen, die für das weitere Vorgehen der Abenteuergruppe halt wahnsinnig nützlich sind. Solche NPCs habt ihr ein paar. Dieser NPC ist meines Erachtens ganz besonders nützlich. Und nehmt das ruhig. Also, ja, das ist vielleicht jetzt, das klingt, das wirkt dann halt vielleicht ein bisschen hilflos, wenn ihr sowas einsetzt. Es ist aber definitiv besser, sowas einzusetzen, als die Gruppe dann auf einmal versauern zu lassen, ohne einen Plothook.
Ja, und wo wir bei Plothook sind, spielt da auch ein bisschen, wie du schon sagst, nicht nur mit den Fraktionen selbst, sondern auch, was die Leute in der Stadt selbst so tuscheln. Also nicht irgendwie wichtige NPCs und so weiter, sondern da sind wir auch wieder beim Campaign-Setting beziehungsweise beim Setting von der ganzen Stadt und der Atmosphäre. Lasst die Leute, ich sag die ganze Zeit Leute, ich weiß gar nicht warum, lasst die Spieler auf jeden Fall hören, was denn gerade Gerüchte in der Stadt sind, worüber die Leute reden. Also wirklich auch mal reinspielen lassen, dass der NPC das und das gemacht hat oder dass gerade die Fraktion in aller Munde ist, weil das und das. Also da schafft ihr nicht nur Informationswert dann für die Spieler, sondern ihr könnt auch so ein bisschen das Gesamtsetting weiter vorantreiben.
Auf jeden Fall. Und also auch Thema NPC oder ein nützlicher NPC hier ist meines Erachtens auch Volutam. Der wird den Abenteuern sogar direkt zu Beginn des Abenteuers vorgestellt. Und der wird auch dann einfach vor allen Dingen im ersten Teil des Abenteuers einfach ein sehr wichtiger Teil eine sehr wichtige Person für die Gruppe sein. Gar nicht mal, weil er selbst irgendwie die krassen Verbindungen zu den verschiedenen Gruppierungen hat, sondern einfach, weil er in der Form seines Charakters natürlich irgendwie sich in Tiefwasser auskennt wie kein anderer. Und da vielleicht auch noch zwei Anmerkungen zu. Es gibt im Abenteuer einen Bereich, in dem es darum geht, dass Volo der Abenteuergruppe Informationen über die Stadt gibt und halt gegebenenfalls auch der Abenteuergruppe eine Führung durch die Stadt anbietet, glaube ich. Also sozusagen auf einem Karren einfach durch die Stadt fährt und ihnen die verschiedenen Bereiche zeigt. Es gibt dann innerhalb des Abenteuers einen Bereich, wo diese ganzen Points of Interest sozusagen ausgeführt werden und Volo denen das sozusagen als oder wie auch immer mitteilt, ob das jetzt verbal ist oder irgendwie als Schriftstück oder so, ist jetzt erstmal dahingestellt. Das ist zwar eine nette Idee sozusagen, finde ich, auch von dem Abenteuer, dass man halt irgendwie, dass Volo da so irgendwie so seinen Fremdenführerjob macht und irgendwie dadurch die Gruppe mehr über die Stadt erfährt und was wo ist. Ich würde das allerdings ein bisschen abkürzen, ehrlicherweise, weil Volo jetzt ja auch erstmal ein ziemlich weirder Charakter ist auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber ich durchaus sagen würde, dass gerade wenn irgendein Abenteurer oder irgendeiner aus der Abenteuergruppe tatsächlich vielleicht in Tiefwasser aufgewachsen ist oder aus der Gegend von Tiefwasser kommt, finde ich es vollkommen legitim, der Gruppe einfach eine Karte von Tiefwasser mit den entsprechenden Informationen zur Verfügung zu stellen. Also wo verschiedene Points of Interest sind, vielleicht auch mit der einen oder anderen Kontextinformation dazu. Wir reden halt über die größte Stadt der Schwertküste. Sprich, dass es ein gewisses Allgemeinwissen über diese Stadt gibt, in jedem, der auch nicht in Tiefwasser wohnt, ist vollkommen legitim. Und wenn Leute tatsächlich in Tiefwasser eine Zeit lang gelebt haben oder da sogar aufgewachsen sind, dass die vielleicht auch ein paar mehr Informationen haben über das eine oder andere Gebäude als einfach nur, das ist halt da, ist ja auch vollkommen naheliegend. Deswegen überlegt euch, was für Informationen auch einfach die Charaktere sinnvoll haben können und gebt diese Informationen der Gruppe, damit sie auch damit arbeiten können. Für mich gibt es ja jetzt keinen Grund, irgendwie so ein, oder ich finde es etwas, oder ich empfinde, würde es als etwas große Schikane empfinden, da dann irgendwie so Dialoge mit Volotam ausspielen zu müssen, um halt ihm irgendwelche Informationen zu irgendwelchen besonderen Points of Interest zu entlocken. Das ist ein bisschen zu viel der Liebesmühe. Ehrlicherweise, also bei uns ging das mal so kurz in die Richtung im Abenteuer. Das fand ich tatsächlich nicht unbedingt zweckmäßig.
Und gleichzeitig auch, wo wir beim Thema sind, okay, müssen die Charaktere ständig durch die Stadt laufen, um bei Shop A oder Shop B Informationen zu sammeln. Bis zu einem gewissen Grad, ja, machen, wo wir wieder dabei sind, die Stadt kennenzulernen und so weiter und die Stadt lebendig zu halten. Aber, und da sind wir wieder beim Thema Steuern, jetzt kann ich es ja sagen, die Charaktere kriegen ja ihre Taverne überschrieben, beziehungsweise das Haus überschrieben. Ich würde es so machen, beziehungsweise das immer so reinwerfen, dass gewisse wichtige NPCs einfach da aus- und eingehen und dann auch Informationen dalassen und abends dann mit den Charakteren vielleicht sogar da reden oder vielleicht einfach nur der Barkeeper, den sie eingestellt haben, da Informationen aufschnappt und so weiter. Also das, diese Taverne, die Charaktere dann selbst führen, das ist ein einfacher Weg für die Charaktere, an Informationen zu kommen. Und macht es euch als Spielleiter deutlich einfacher, dass die Spieler nicht ständig von A nach B reisen müssen, sondern ihr Informationen ganz einfach schnell und einfach weitergeben könnt. Weil, sind wir ehrlich, das raubt einfach extrem viel Zeit in diesem Abenteuer.
Definitiv. Und dann würde ich das jetzt gerade als Hook nehmen zu einem der wichtigsten Themen, die ich ansprechen möchte in diesem Abenteuer. Und du hast es gerade schon angerissen. Ich weiß nicht, was mit meiner Stimme heute los ist. Als ob ich gestern Alkohol getrunken hätte. Die Taverne. Generell finde ich diese Mechanik mit der Taverne, also dass die Spieler diese Taverne bekommen, diese Taverne auch ausgestalten können und du wirklich wie in so einem Videospiel so eine Homebase hast, die du gegebenenfalls auch ausgestalten kannst und wo du ja auch tatsächlich irgendwie Business mitmachen kannst in der Stadt und Geld zu besitzen in Tiefwasser ist ja tatsächlich, also ein großer Teil des Abenteuers geht ja darum, Geld zu haben, um damit etwas anzufangen. Deswegen ist es durchaus zu erwarten, dass die Spieler Energie da reinstecken, diese Taverne ans Laufen zu bekommen. Da habe ich zweieinhalb Anmerkungen zu, denn überlegt, was die oder wie die Spieler das mechanisch machen können. Bitte geht nicht hin und lasst die Spieler auf dem Markt sozusagen jeden einzelnen Teller kaufen und jede einzelne Gabel und jedes einzelne Messer, mit dem sie dann irgendwie ihre Taverne ausstaffieren möchten. Das bringt die Story null voran und den Spielspaß auch nicht. Gebt oder denkt euch eine gewisse, ich würde fast sagen, modulare Möglichkeit aus, wie die Spieler Geld einsetzen können, um ihre Taverne aufzuwerten. Denkt, also ich habe mir jetzt damals sehr geholfen, als ich das Abenteuer so ein bisschen durchstrukturiert hatte, darüber nachzudenken, wie das bei so einem Videospiel laufen würde. Ne? Da würdet ihr ja auch bei so einem Aufbau von so einer Basis irgendwie davor stehen und sagen, okay, dann hättet ihr irgendwie so ein Overview und sagen, okay, wir wollen irgendwie eine Küche ausstaffieren. Das geht ja nicht darum, dass ihr einen Topf braucht oder vielleicht auch einen zweiten Topf braucht und vielleicht auch noch eine Schüssel braucht, sondern ihr wollt eine voll funktionsfähige Küche ausstaffieren. Und dann sagt ihr, dann überlegt euch als Spielleiter, okay, das würde, keine Ahnung, 2000 Goldmünzen kosten. Ich sage jetzt irgendwas. Und dann kann halt die Gruppe hingehen und sagen, oder dann könnt ihr sagen, okay, eine rudimentäre Küche kostet irgendwie 500 Goldmünzen und eine richtige Küche kostet irgendwie 1500 Goldmünzen. Und dann kann die Gruppe sich überlegen, okay, jetzt haben wir halt 500 Goldmünzen, das wollen wir dafür investieren und dafür kriegen wir dann halt einen höheren Income oder was auch immer, ne? Aber lasst das nicht so detailliert werden. Lasst die Spieler Spaß dabei haben, diese Homebase auszubauen, aufzubauen und als solche Homebase zu nutzen, in der sie halt auch gerne wieder reinkommen, wenn man halt irgendwie sich austauschen will zu Informationen und Ähnlichem. Ne? Es gibt sonst kaum ein Abenteuer, also mir fällt tatsächlich gar kein Abenteuer ein, das mit dieser Homebase-Mechanik so geil spielt wie Drachenraub. Also macht euch wirklich Gedanken, wie ihr das zu einem coolen und wiederkehrenden Element macht. Das ist mein Take dazu.
Ja, und ich finde man, wo du gerade Videospiele angesprochen hast, finde ich, kann man das auch sehr gut umsetzen im Hinblick auf das Geldmanagement, weil Spieler sind ja gerne dabei, Geld für unnütze Sachen auszugeben, die dann den Spielverlauf gar nicht vorantreiben, sondern eher das Waffenarsenal oder das Armor-Arsenal. Dementsprechend macht das ruhig so, dass ihr so eine Art System entwickelt. Also du hast gerade gesagt, 5000 Goldmünzen oder 1000 Goldmünzen kostet die Küche. Okay, sollte die Küche installiert sein, steigen auch automatisch die Einnahmen der Taverne und so weiter. Also da dann einfach schauen, oder beziehungsweise ein paar Incentives setzen für die Spieler. Warum sollten sie denn überhaupt die Küche einrichten? Ja, weil sie dann langfristig nach und nach ein bisschen mehr Geld und beziehungsweise Einnahmen von den Besuchern der Taverne bekommen. Und wenn das gemacht ist, dann ist auch das Setting gesetzt dafür, dass sie irgendwie die Küche, den Schankraum und so weiter immer weiter aufbessern wollen, weil sie langfristig natürlich mehr Geld verdienen.
Auf jeden Fall. Und dann wird das ganze Ding ja zu einer geilen und einer witzigen Mechanik, die das Spiel auch so ein bisschen cooler macht. Ne? Und auch, keine Ahnung, dann wenn da halt die 4.000-Euro-Küche reingebaut ist, auf einmal kommen vielleicht auch andere Arten von Gäste da rein, weißt du? Ja. Und dann hat man halt mehr Adel da drin. Und dann kann man wieder mehr damit spielen, dass halt irgendwie Gerüchte, die in den Adelskreisen irgendwie dann da rumgetragen werden, auf einmal den Spielern zur Verfügung stellen. Und man kann dann halt so ein bisschen mehr damit spielen, wie Informationen zu der Gruppe kommen. Und das ist nochmal mir ganz, ganz wichtig, das Thema nochmal zu unterstreichen, weil damit steht und fällt, ehrlicherweise, finde ich das Abenteuer so ein bisschen, dieses Thema Informationsmanagement. Und dieses Gerüchtethema finde ich super relevant. Ein Thema, was ich nämlich zum Beispiel auch, finde ich eine sehr, sehr coole Mechanik, die habe ich aber tatsächlich mir nicht selbst ausgedacht, die habe ich irgendwo in meinem Reddit-Thread gelesen oder sowas. Und zwar, dass immer wenn die, also angenommen, die Spieler haben dann irgendwie diese Schenke halt aufgebaut oder diese Taverne aufgebaut und die haben irgendwie Gäste und ne, das ist halt irgendwie Laufkundschaft und keine Ahnung was, dass in bestimmten Zeitabständen, also sagen wir mal alle 2 Tage, wenn sie dann wieder in die Taverne kommen, sie quasi einfach eine Liste an Informationen mit Gerüchten bekommen, die dann währenddessen in der Taverne aufgeschnappt wurden von dem Personal einfach so, ne? Dass es gar nicht darum geht irgendwie, ja, dann setze ich mich mal in den Gastraum und lausche, ja, dann mach doch mal einen Weisheitswurf und keine Ahnung was, ne? Das ist halt wirklich einfach dieses Informationsmanagement und welche Informationen wann an die Gruppe kommen, ist wahnsinnig wichtig. Und dementsprechend fand ich das einfach eine geile Idee, einfach so dieses, ja, hier, das ist in den letzten 2 Tagen an Gerüchten irgendwie so sich gegenseitig zugeraunt worden. Und dann stehen dann halt so 2, 3, keine Ahnung, stehen halt drin, ja, keine Ahnung, die Sentarim haben irgendwie noch größere Teile des Hafenviertels übernommen, so scheint es. Es gab größere Ausschreitungen im Handelsviertel. Ja, so einfach so, das ist einfach so. so ein Informationsfluss garantiert werden kann. Fand ich eine sehr clevere Mechanik.
Ja, ja, unbedingt. Und wie gesagt, wenn du dann noch das irgendwie verbindest mit NPCs da auftauchen lassen, und es ist ja auch wirklich ganz simpel. Volo hat darum gebeten, dass die Abenteurer sich abends in der Taverne einfinden. Er wird auch da sein, er hat was zu besprechen. Als Beispiel, ne? Ganz simpel, ohne dass du dich durchfragen musst als Spieler. So kannst du garantieren, dass die Spieler die richtigen Informationen zur richtigen Zeit auch bekommen. Weil, du hast es schon angesprochen, die Chance, dass man sich hier irgendwo an Informationen totsucht, ist relativ hoch. Und dementsprechend mit der Tavernenmechanik kann man es sehr gut umgehen.
Genau, und dann vielleicht noch so ein Punkt, der mir, den ich bei Dragon Heist auch ein bisschen unglücklich finde bei dem Abenteuer, gar nicht mal so von der Struktur, sondern tatsächlich, wie das Abenteuer in dem Buch strukturiert ist, ist, dass es dazu neigt, finde ich, hier und da so kleinere, ich sag mal, Bereiche, ja, Storylines zu, also so Seitenstorylines zu haben, die sehr lang ausgeführt werden, aber die für die allgemeine Story gar nicht so richtig zuträglich sind. Zum Beispiel, es gibt eine sehr ja, coole Situation, muss man schon sagen, aber die für die Story überhaupt nicht zu, überhaupt also nicht ansatzweise relevant genug ist, um so eine große Storyline zu werden. Und zwar, mir fällt gerade nicht ein, wie das heißt, aber es gibt quasi so eine relativ mächtige Magierin, und die hat dann, die sucht in dem Hafen von Tiefwasser nach Artefakten mit so einem krabbenartigen Roboter. Weißt du das noch?
Boah.
Oder habt ihr das auch gespielt?
Nee, um ehrlich zu sein, ja, nicht.
Vielleicht war euer Spielleiter klug genug, das einfach rauszulassen. Weil das ist eine super coole Geschichte. Und das ist für die Spieler auch super cool, weil das halt so eine andere Art des Spielsystems ist. Ne? Also im Prinzip können die Spieler sich dann in diesen Roboter setzen und den Roboter halt steuern. Es gibt so eine Mechanik dann dafür mit irgendwie Hebel rechts, links, Hebel oben, unten, und dann kann man halt irgendwie, kann dieser Roboter halt irgendwie sich bewegen und Angriffe machen und so weiter und so fort. Ist eine nette Spielerei, aber es werden halt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, tatsächlich ist ein relativ wichtiges Artefakt für das Abenteuer, was dann dadurch gefunden werden kann. Und die Information, die Spieler dadurch mitnehmen, ist, da ist eine sehr mächtige Magierin, die das halt macht. Und dieser Gegenstand ist halt auf dem Grund in diesem Hafen. Und anscheinend sind auch die Widersacher irgendwie dann halt auf dem Wasser unterwegs. Und diese Magierin hat aber überhaupt keinen weiteren Bezug mehr zum weiteren Verlauf dieses Abenteuers. Und wir als Abenteuergruppe waren die ganze Zeit davon total verwirrt, weil wir halt immer gedacht haben, das ist bestimmt irgendwie so eine, die halt gerade nur so tut, als ob die vollkommen, dass die vollkommen irrelevant ist. Und eigentlich ist die aber bestimmt ja, die ist ja super mächtig, sprich, die ist bestimmt ein ganz hohes Tier von der Stadtwache oder von den Sentarim oder von Xanatar oder keine Ahnung was. Und haben diesem Ganzen viel zu viel Raum gegeben in unseren Überlegungen, die am Schluss halt uns wahnsinnig aufs Glatteis geführt haben und überhaupt nicht irgendwie in die, wie gesagt, so zielgerichtet nach vorne getrieben haben. Auch das kriegt man bestimmt irgendwie eingefangen als Spielleiter, gar keine Frage. Aber ich wollte das nur als ein Beispiel nehmen, dass ihr durchaus hinterfragen dürft, ob die Information, die ihr den Spielern eigentlich mitgeben wollt, oder der Gegenstand, den die Spieler eigentlich benötigen, um jetzt den nächsten Schritt zu machen oder was auch immer, ist das, wie das Abenteuer ist ausgestaltet, wirklich die coolste oder die für den Spielfluss förderlichste Art und Weise, dass die Spieler da rankommen. Das passiert bei Dragon, also ich finde es gerade bei Dragon Heist häufig nützlich, sich diese Frage zu stellen und im Zweifelsfall halt einfach das Abenteuer zu entschlacken und dafür den Plot stringenter nach vorne zu bringen.
Ähnlich ist es ja auch eigentlich ein bisschen beim Ende, ne? Wenn du überlegst, dass du.
Das ist richtig.
Dass du quasi einfach nur reinstolperst, um den Key zu finden. Das aber auch. Also, das große Problem damit habe ich halt, dass du quasi diese, nennen wir sie jetzt mal die vier Hauptgegner jetzt, wenn, ne? Also Xanatar, Castellantas, wie heißt Manchun und wie heißt die andere? Der Draw meine ich.
Jalaxle.
Ja, genau. Wenn du die vier dann reinbindest, ich finde, es fühlt sich wahnsinnig unbefriedigend an, dass man nicht wirklich am Ende auf einen der Gegner trifft, als Hauptendgegner so ein bisschen. Also ich verstehe, dass es natürlich eigentlich nicht machbar ist auf dem Level, zumindest bei so Sachen wie jetzt bei Xanatar, aber irgendeinen Turnaround zu finden, sei es jetzt irgendwie, weiß ich nicht, die Organisation nachhaltig zu beschädigen oder sonst was, das hätte ich mir schon gewünscht. Und also gerade auch für weiterführende Abenteuer fühlt sich das, finde ich, für die Spieler immer relativ unbefriedigend an.
Tatsächlich hat uns unser Spielleiter damals in den Kampf mit Leia Lux geschickt. Und der ist dann einfach auch irgendwann geflohen, was ja generell immer so ein bisschen so ein Geschmäckle hinterlässt. Aber da war auch schon das Problem, dass wir so ein bisschen, dass die Motivation für das Abenteuer sowohl auf Spielleiter als auch, das Spiel, als auch auf Spielerseite so ein bisschen abgenommen hat und wir einfach das Ding zu Ende bringen wollten. Aber ja, das ist halt auch generell die Kritik, die man ja auch immer wieder über Dragon Heist liest, dass diese wahnsinnig mächtigen Individuen halt hinter diesem Schatz her sind, aber am Schluss es nicht so richtig sinnvoll erscheint, dass da zwar eine der größten Schätze dass es hier um einen der größten Schätze der Schwertküste geht, aber am Schluss so ein Xanatar oder so ein Manchu, also Xanatar als Anführer der Xanatar-Gilde und Manchun als der Centurion-Führer halt dann aber nicht persönlich da vorbeikommen würden, um das Ding abzuholen, wenn es da hart auf hart kommt. Das ist ja irgendwie so ein bisschen kontraintuitiv, muss ich gestehen. Und dass man am Schluss, und es ist natürlich auch ein bisschen merkwürdig, ich meine, wir reden über eine Level-5-Gruppe, ne? So ein Xanatar frisst die zum Frühstück.
Ja, eben.
Wenn es ehrlich ist. Deswegen kann natürlich kann natürlich der Final Boss-Fight nicht gegen Xanatar gehen, sondern muss irgendwie anders funktionieren. Und dass die Level-5-Gruppe jetzt Xanatar tötet, ist halt auch irgendwie keine richtige Option, wenn man mal ehrlich ist. Deswegen, das ist auch noch, das ist nicht so richtig geil durchdacht. Das ist, also, wir fanden auch, das auch so retrospektiv, kann ich das sagen, nachdem wir das Abenteuer damals abgeschlossen haben, waren wir alle nicht so richtig krass befriedigt.
Ja, und wie gesagt, also eigentlich selbst gegen
Jarlaxle.
Jarlaxle, okay.
Ganz klassischer Drow-Name.
Ja, ja.
Das ist wie Peter.
selbst er hat ja ein Challenge-Rating jenseits von Gut und Böse. Was heißt jenseits von Gut und Böse?
Ich weiß gar nicht, das war gar nicht so. Ich guck mal gerade nach, oder?
Ist es nicht 15 oder so?
Ich war bei 13. Aber ja, der Typ ist halt krass.
Ja. So, also das Ganze fühlt sich
15, halt. 15, hast recht. Ja.
Und selbst da wird es halt auch ein bisschen eng auf Level 5, ne? Ich finde, das Ganze fühlt sich einfach dann für die Spieler so unbefriedigend an, dass du fast schon dazu übergehen kannst, wenn du jetzt das Ganze von Anfang an anders aufrollen willst, dass du dir einen anderen Main-Willen suchst, also wirklich irgendwie, sei es jetzt irgendwie vielleicht die zweite Hand des jeweiligen Anführers der Gruppen. Wenn du den dann aufbaust, finde ich es fast schon besser, dass die Spieler dann am Ende auf ihn treffen als Final Boss Fight, als jetzt das Ende, was hier gerade der Fall ist in dem Abenteuer, ne?
Das definitiv. Also da sollte man sich auch ein bisschen da wirklich Appell an euch als Spielleiter, überlegt euch, wie ihr das Ende des Abenteuers episch gestaltet, sodass die Spieler da auch irgendwie mit einem coolen Bossfight rausgehen können, mit einem coolen Happening und irgendwie mit einem Gefühl, dass man halt irgendwie was das Große geschafft hat mit einem großen Bang. So, das ist schon wirklich in dem geschriebenen Abenteuer, ich will es jetzt nicht als Plothole bezeichnen, aber geht schon in die Richtung, ehrlicherweise.
Ja.
Ich gucke mir gerade parallel den Stat-Block von Jarlaxle an. Gar keine Chance für eine Level-5-Gruppe.
Nee, das ist deadly, deadly, deadly.
Zweifelsfall. Also ohne jetzt erstmal ins Details gehen zu wollen, einfach mal so die Base-Stats. Armor-Class von 24, 123 Hitpoints.
Ja, und dann so ist, geile Sachen wieder wie Legendary Resistance irgendwie. He can choose to succeed instead.
Ja. Und halt einfach, ich meine, der Typ ist halt so ein Schurken-Charakter natürlich, ne? Multi-Attack mit einem +3-Rapier. der zernichtet einfach so eine Level-5-Gruppe im Schlaf.
Ja, Sneak-Attack mit zusätzlichen 7d6-Damage, alles toll.
Und dann einfach, das ist so ein Level, so ein Mage auf Level 5, ohne einen Konstitutionsmodifikator mit einem 1d6 Hit-Die, ist auf Level 5, ich sag mal, im Durchschnitt dann irgendwo so bei, so Mitte 20 HP, ne? Würde ich sagen. Ja, der ist halt, das kann halt bei einem Sneak-Attack-Angriff von dem Typen, kann das eine Instant-Death sein.
Ja, und dann als Mario mit deiner Armor-Class von 8.
So. Genau, der nicht, trifft höchst wahrscheinlich, sag ich dir mal.
Ja. Ja, schön. Ja, also deswegen, ich würde fast dazu plädieren, einfach irgendwie einen Stellvertreter in die Runde zu schicken, den man sich selbst erstellt. Oder da gibt es bestimmt auch schon vorgefertigte. Dann macht's für die Spieler einfach mehr Spaß, wenn der
am Ende. Und aber dann ist halt auch der Punkt, und das meine ich halt auch mit sich Gedanken machen, wie man halt diesen epischen Big Bang herbeiführt, dann nicht einfach sagen, ach hier, ja übrigens, ja Laxl hatte keine Zeit, diesmal bei Xanatan Manchun ist das gleiche Thema, der hatte gerade keine Zeit und deswegen, ich bin der Stellvertreter, den ihr noch nie vorher gesehen habt. Also lasst den halt im Zweifelsfall vorher auch auftauchen und halt auch ein richtiger Villain sein, so, ne? Also der soll halt auch irgendwelche Arschloch-Moves machen und keine Ahnung was über das Abenteuer hinweg, damit die Befriedigung, die dann am Schluss zu vernichten, halt auch da ist. Ansonsten irgendwie ist es halt so, ja, okay, wir haben jetzt halt den Handlanger getötet, den wir noch nie getroffen haben. Nice.
Ja, und
macht natürlich auch nicht so viel Bock.
Und gleichzeitig, wenn das der Fall ist, dann könnte man es ja, wenn man den Bock drauf hat und die Spieler irgendwie denken, ach, wir haben so einen Narren gefressen an der einen Organisation, kann man das natürlich wunderbar für die nächsten Abenteuer aufbauen und die Organisation immer weiter als Gegner der Gruppe aufbauen und irgendwann dann auf Level 20 oder 18 oder was auch immer mal den Xanatar und Co. reinwerfen als Endgegner, dann macht es natürlich noch mehr Spaß, das Ganze irgendwie in das komplette Setting zu drücken.
Sehr gut, dass du das sagst, weil das hatte ich mir sogar noch notiert und das habe ich einfach übergangen. Weil das ist eine der großartigsten Eigenschaften, finde ich, von Drachenraub generell. Wenn man Drachenraub als Einsteigerabenteuer für, ich sag mal, eine committede Gruppe nimmt, also sprich, man nimmt das schon, ist schon von Anfang an relativ klar, dass man mit Drachenraub startet und dann andere Abenteuer hinterherhängt, gibt es, finde ich, kein Abenteuer, kein Einstiegsabenteuer, das so gut dazu in der Lage ist, einen Ewigkeitsantagonisten zu platzieren. So, man kommt quasi schon in den ersten 5 Leveln, also nehmen wir jetzt mal einfach, bleiben wir bei Yalaxla als Beispiel, ne? Man kommt schon in quasi den ersten Leveln, die man sozusagen mit dem Charakter geht, irgendwie in Berührung mit diesem Typen. Man schafft es tatsächlich, dem diesen Schatz abzujagen, aber merkt dann tatsächlich, dass eigentlich da was viel Größeres hintersteckt. Bla bla bla. Weil dann wird man quasi, keine Ahnung, in ein zweites Abenteuer überführt, wo dann der auch wieder wo der dann auch wieder auftaucht und so Geschichten. Weil, sind wir ehrlich, in so ziemlich jedem der vorgefertigten Abenteuer von Wizards of the Coast kommen alle Gruppierungen vor. Sprich Hafner, Centarim und so weiter und so fort. Ja, Laxl ist ja so ein bisschen unabhängiger, deswegen, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel für den Case, aber Xanatar beispielsweise bietet sich dafür natürlich super an. Und dann quasi auch Xanatar wieder im nächsten Abenteuer aufzutauchen und dann halt irgendwann wirklich dass dieser Showdown gegen Xanatar dann irgendwann kommt oder man sich mit ihm verbündet oder was auch immer man dann mit ihm anstellt, aber dass der halt wirklich so ein Wesen ist, was so generell so die Charaktere immer wieder begleitet, vielleicht tatsächlich für den Falle von Xanatar natürlich wunderbar zweideutig, die ganze Zeit weiter betrachtet, wie sie sich entwickeln, vielleicht auch hier und da die Charaktere halt merken, dass sie sozusagen beeinflusst werden oder, ne, oder unter Beobachtung von diesen Leuten stehen, finde ich eine super geile Mechanik, um die Leute auch so ein bisschen an so einem ewigen roten Faden, der so parallel zur Hauptstory läuft, so beizubehalten.
Ja. Bin ich bei dir. Vor allem, wo wir dann wieder bei den Fraktionen sind, über die wir ja auch schon eine Folge gemacht haben, ist einfach wunderbar, dann auch noch mal vielleicht sogar die Abenteuer nach der ganzen Runde, wenn jetzt noch keiner bei den Hafnern oder so ist, von einer anderen Fraktion wie den eben genannten Hafnern oder so anheuern zu lassen und dann nach und nach diesen Plot sich entwickeln zu lassen.
Definitiv. Cool, ich glaube, wir haben einen ganz guten Roundup gegeben. Ich hoffe, ihr könnt auch was mit unseren Tipps anfangen. Ich hoffe, wir waren da auch konkret genug, um euch so ein bisschen das ein oder andere Werkzeug an die Hand zu geben. So unterm Strich als Fazit muss ich sagen, ich bin großer Fan von Dragon Heist als Abenteuer. Ja, es hat so ein bisschen seine Tücken beim Leiten und Vorbereiten. Mhm. Aber wenn man sich darauf einlässt, und sich ein bisschen da, ich sag mal, Energie in das Ausbügeln der ein oder anderen Unwidrigkeit dieses Abenteuers steckt, finde ich es eines der unterhaltsamsten Abenteuer. Und vor allen Dingen gerade im Vergleich zu den anderen Einstiegsabenteuern für die Level 1 bis 5 ist das so eine ganz andere Stilistik, die ich super cool finde.
Ja, ja.
Und wie du schon anfangs gesagt hast, es lässt sich durchaus auch irgendwie so skalieren, dass es nicht ein Level 1 bis 5 Abenteuer, sondern auch 6 bis 10 oder was auch immer ist.
Ja. Und es ist, wie du auch schon gesagt hast, und das ist ein Ding, was sowieso allgemein für das Spielleiten gilt, es gibt nichts Besseres, als die Spieler eine Homebase halten zu lassen. Also muss ja jetzt nicht unbedingt eine Taverne
sein. Großartig.
Aber ein Punkt, wo die Spieler immer wieder zurückkehren können und wo auch NPCs sind, auf die sie immer wieder treffen, das ist das Beste, was man machen kann als Spielleiter, weil damit kann man auch wunderbar wieder die Atmosphäre ein bisschen aufbauen, plus Sachen entwickeln sich, weiß ich nicht, der Wirt kriegt sein 10. Kind mit der Schankmaid oder was auch immer, ne? Also so ein bisschen Storytelling da reinzubringen und so ein bisschen heimische Atmosphäre und ja, das ist, finde ich, einfach das, was es ja auch mit D&D ein bisschen ausmacht.
Unbedingt. Und das ist wirklich bei Dragon Heist alles wunderbar möglich. Definitiv. Und wie dieser Homebase ist einfach eine coole Mechanik. Einfach eine super coole Mechanik.
Ja, bis die Steuern kommen.
Definitiv. So. Nee, wunderbar. Ich hoffe, dass wir das gut hinbekommen haben. Wie immer natürlich die Bitte, wenn wir euch davon überzeugt haben, dass Dragon Heist für euch einfach das Buch der Wahl ist und ihr wollt es euch anschaffen, dann verwendet doch unseren Affiliate-Link, den ihr über unserem Link in der Bio findet. Damit tut ihr uns was Gutes und habt auch keine Mehrkosten oder ähnliches. Immer wieder super cool und wir haben schon gesehen, dass das einige von euch genutzt haben. Echt mega nice. Vielen lieben Dank dafür. Und wenn ihr natürlich Fragen dazu habt oder irgendwelche Fragen unbeantwortet geblieben sind in unserer Folge, guckt doch immer wieder gerne bei uns auf Instagram vorbei, schreibt uns eine Nachricht. Wir versuchen die dann immer wieder in den Folgen aufzugreifen oder einfach direkt zu beantworten. Das wird auch immer mehr. Wir freuen uns auch super darüber, dass das so gut genutzt wird. Gerne immer weitermachen und auch bei generellem Feedback zu den Folgen oder wie wir hier gerade diese Abenteuer euch vorstellen, dann auch immer wieder gerne schreiben.
Ja, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.
Bis dahin. Ciao, ciao.